Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute mal wieder der Beginn einer kleinen Deep Tech-Reihe. Ihr wisst ja, wir haben mit Lukas Leitner von Lakestar vor einiger Zeit begonnen, das Thema Space Tech auseinanderzunehmen. Also wirklich eines der krassesten Deep Tech-Themen überhaupt. Und das Thema kommt so gut an, dass wir gesagt haben, was gibt's denn noch für spannende Bereiche und was gibt's noch vor allem für spannende Experten? Und da freue ich mich sehr, dass sich die Wege von Gabriel Matuschka von FlyVC und mir wieder gekreuzt haben. Denn Gabriel und sein Team sind ja ausgewiesene AI-Experten. Und AI, also künstliche Intelligenz, ist natürlich das Thema der Stunde. Aber für Gabriel und sein Team eigentlich nicht. Die sitzen schon seit vielen, vielen Jahren auf diesem Thema. Und Gabriel hat mir neulich gesagt, es ist schön zu sehen, dass dieses Thema quasi jetzt allgemeine Aufmerksamkeit bekommt. Aber für sie, wie gesagt, eher Business as usual. Und deswegen kann ich mir auch wirklich keinen besseren wünschen, mit dem ich jetzt mal über das Thema AI und vor allem Generative AI, also generativer AI, also ChatGPT, und Co. Sprechen kann, denn AI hat natürlich auch viele Facetten. Wir sprechen heute so ein bisschen über die Segmentierung des Bereiches, versuchen mal die verschiedenen Layer, die AI typischerweise hat, mal aufzudröseln und werden dann in den nächsten Folgen immer tiefer einsteigen. Ich selbst bin total begeistert von dem ganzen Thema AI, von den ganzen vielen Anwendungen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wenn ich hier mit Enrico Melles dauernd über die wichtigsten Finanzierungsrunden im Bereich AI spreche. Aber hier und heute geht es wirklich ans Eingemachte. Hier kommt Grundlagenforschung. Deswegen freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch mit Gabriel Matuschka von FlyVC.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Ja, dann freue ich mich sehr. Gabriel Matuschka ist wieder hier von FlyVC. Hallo Gabriel.
Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Das ist schon eine Weile her, glaube ich. Ne? Da haben wir euch im Rahmen unseres VC-Talks mal so im Detail vorgestellt. Das ist, glaube ich, fast ein Jahr her, glaube ich, wenn ich mich
richtig erinnere. Genau, im März letzten Jahres.
Ich glaube, für die euch noch nicht kennen, heute ist das Thema ja eigentlich ein ganz anderes. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Profil von euch, dass du mal erzählst, wer ihr seid und was ihr macht.
Klar, super gerne. Also ich bin einer der Partner von FlyVentures, ein Fund hier aus Berlin, aber aktiv in ganz Europa. Wir sind ein Deep Tech fokussierte VC, der wirklich in der allerersten Stunde in Unternehmen investiert. Also wir nennen das Day Zero Investing. Oft wirklich wie zwei Leute frisch aus ihrem PhD in Cambridge oder sonst wo, die sich an sehr, sehr schwere technische Themen dran trauen. Also Pre-Seed Investing quer durch Europa.
Day Zero Investing habe ich noch nie gehört, Gabriel. Wie funktioniert das denn? Terminus ist ja total spannend, weil das heißt ja, da ist wahrscheinlich wirklich noch nicht viel da. Und zeitgleich sagst du, die Leute gehen aber große Themen an, ne?
Genau, also oft ist nicht viel da in dem Unternehmen selbst, aber eben sehr häufig heißt das, dass Leute schon vielleicht 4, 5 und manchmal auch 10, 15 Jahre ihres Lebens schon auf irgendeinem Problem verbracht haben, sei es in einem Unternehmen oder sei es auch noch in Akademia. Und dann häufig irgendwie auf der Basis eine Company starten. Also wir investieren eben vielfach in Dinge, wo es ein bisschen unrealistischer ist, dass man sich am Nachmittag überlegt, dass man jetzt mal ein Unternehmen startet und sich irgendeine Idee sucht.
Und wir sprechen ja heute über künstliche Intelligenz an sich, aber du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid im Deep Tech Space unterwegs. Vielleicht magst du mal für mich nochmal abgrenzen oder für die Hörerinnen und Hörer, was heißt denn für euch eigentlich Deep Tech und was sind denn auch Themen, in die ihr vielleicht dann nicht investiert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sich natürlich mittlerweile Deep Tech so als Wort verwendet wird, dass mit dem irgendwie alles definiert wird, was nicht Consumer ist. Mhm. Wenn wir über Deep Tech reden, meinen wir Computational Deep Tech, also Dinge, die noch eine ganz, ganz starke, tiefe Softwarekomponente haben. Das ist nicht die allgemein gültige Definition für Deep Tech, sondern das ist das, was wir verstehen, weil wir alle Menschen mit einem Software-Hintergrund sind. Mhm. Mein Partner Frederik hatte mal das Google Assistant Team gestartet. Ja, wenn du mit dem Android-Telefon redest und das funktioniert nicht so gut, dann war das immer mal seine Schuld, aber das ist ja auch ein tiefes Softwareproblem. und trotzdem eine AI-Lösung und alles, was wir in Deep Tech machen, ist das. Aber es gibt andere Investoren und andere Leute, die sicherlich auch noch in ganz andere Sachen in Deep Tech investieren, von Kernfusion bis sonst was. Das ist einfach nicht das, was wir machen.
Und sag mal was kurz zu den Zyklen, in denen man oder den Entwicklungszeiten dort, weil ich kenne das jetzt zum Beispiel Biotech und sowas, da gibt es ja manchmal wirklich sehr, oder auch du sagst gerade so Kernfusionsthemen und sowas, das sind ja zum Teil sehr, sehr lange Entwicklungszyklen. Ist das hier auch so oder würdest du sagen, die sind hier deutlich kürzer?
Also in Computational Deep Tech, also wo du irgendwie eine stärkere Softwarekomponente hast, ist das sicherlich nicht deswegen nicht irgendwie trivial, aber du hast halt, schließt ein bisschen mehr Dinge aus, weil das für uns einfach nicht so ein guter Fit ist, die halt jetzt was zu tun haben mit, ich muss bei SpaceX eine Rakete bauen. Mhm. Ich finde das intellektuell extrem spannend, aber wir verstehen halt nichts davon. Also können wir auch nicht in sowas investieren. Mhm. Ich glaube, diese Sachen brauchen dann noch länger. Aber es ist bei uns auch durchaus üblich und auch okay für uns, dass ein Unternehmen vielleicht 3 Jahre braucht, bis es das erste Mal überhaupt Umsatz macht.
Und dann wird man auch nicht unruhig?
Man wird immer unruhig als Investor, ne? Ja. Aber wenn man weiß, welches Risiko man eingeht und wenn man weiß, was ein Unternehmen versucht zu machen, dann ist es ja ein bisschen unsere Aufgabe, sich das vorher zu überlegen, um dann nicht nachher überrascht zu werden.
Ich habe hier auch immer wieder mal das Thema AI in der Vergangenheit besprochen, aber jetzt gerade in den letzten Monaten, muss man ja sagen, ist gerade durch ChatGPT und Generative AI und sowas ist das Thema ja so total durch die Decke gegangen. Und das sind ja auch Sachen, die, glaube ich, schon unglaublich lang in the making sind. Ne? Also da wird ja schon unglaublich lange dran geforscht und gearbeitet. Und jetzt kriegt das Ganze, glaube ich, gerade das startet jetzt durch, ne? Wie so eine Rakete. Wie kommt sowas und hat sich das überrascht?
Ich glaube, das hat alle überrascht. Selbst die Leute, mit denen wir lange arbeiten, die viel von der Grundlagenarbeit in dem Bereich seit langer Zeit machen, wissen, dass es irgendwie einen vor November 2022 und nach November 2022 Moment gibt. Und haben, ist glaube ich auch ganz interessant, es gibt ein paar sehr gute Leute in London, mit denen, in die wir vor langer Zeit mal investiert hatten. Die hatten ihr Unternehmen dann an Meta verkauft. Und einer der Personen ist ein Deutscher, der Professor an der UCL war. Und der hat das mir so beschrieben. Ich finde das ganz gut, dass lange Zeit sich wirklich niemand dafür interessiert hat, jenseits der Leute in seinem Bereich, an was sie da arbeiten. Und dass er sich nicht hätte vorstellen können, dass irgendwie in seinen frühen 40er Jahren das irgendwie mal sich wandelt und plötzlich Freunde von früher sagen, Mensch, das, was ich da gehört habe, das machst du doch schon seit ewig, ja. Das reflektiert, glaube ich, so ein bisschen, dass das von so einem Thema für Spezialisten zu Thema für alle, von Handelsblatt bis Blogs, bis Podcasts gekommen ist.
Und trotzdem, aber wie kann man sich das erklären? Weil, also man kennt ja jetzt diese Adaption-Kurven, die dann irgendwie durchs Internet gegeistert sind, wie schnell ChatGPT dann irgendwie 1 Million Nutzer und dann 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Oder wie kann sowas in so einer Geschwindigkeit passieren? Kannst du dir das noch erklären? Also was haben die jetzt so besonders gut gemacht?
Ich glaube, das Spannende hier ist, ne, dass man ein benutzerfreundliches User-Interface geschaffen hat, um mit wirklich Bleeding Edge AI spielen zu können. Und zwar, dass das jeder kann. Ist, glaube ich, lange Zeit so gewesen, dass man in Presse und in Allgemeinheit über AI und die Möglichkeiten von AI geredet hat. Das ist alles sehr schön, aber das ist extrem abstrakt. Und ich glaube, es ändert alles, wenn jeder von meiner Mama bis zum Founder, bis eben aber auch zu einem Vorstand von einem DAX-Konzern mit eine Benutzeroberfläche bekommt, mit der man mal erfahren kann, zu was AI eben jetzt in der Lage ist. Ja. Und man kriegt eben, glaube ich, was ganz, ganz abstrakt ist, runtergebrochen, irgendwas, was man eben wirklich selbst erfahren kann. Und manchmal braucht es das, ne? Ich glaube, das hat es bei ganz vielen Technologien so gegeben. Die Leute haben jahrelang geredet über 3G und UMTS lange Zeit und was wird die Killer-Applikation. Dann braucht es aber so ein iPhone-Moment und die Leute haben irgendwie erfahren, was passiert, wenn man so ein Gerät in der Hand hat. Nun, ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich, was da passiert ist.
Und jetzt hast du diesen iPhone-Moment gerade zitiert. Ich glaube, damals, iPhone ist jetzt, glaube ich, vor 14 Jahren rausgekommen, hat sich ja auch noch keiner erträumen lassen oder erträumen können, was heute das iPhone alles kann, ne? Was da für ein Potenzial dann doch wirklich noch drin steckt. Wie guckt ihr auf das? Also wie könnt ihr jetzt einordnen, was dieser iPhone-Moment im AI-Bereich dann irgendwie für die Zukunft bedeutet?
Ich mag diese Analogie insofern ganz gerne, ne? Weil das ja eben einfach auch eine neue Plattform geschaffen hat. Und es gibt durchaus ja Leute, wir gehören schon auch dazu, die denken, dass das, was mit diesem Generative AI, also das, wo ChatGPT hineingehört, dass das schon so eine neue Plattform sein kann, auf der die einen ähnlichen Effekt haben kann, wie das, was wir mit Cloud erlebt haben, was das mit Daten und Software gemacht hat oder eben was Mobile für uns gebracht hat. Also wirklich eine neue Ebene, auf der man wieder neue Companies bauen kann.
Und wie wichtig ist in so einem Kontext Konkurrenz dann, also nach vorne raus betrachtet jetzt auch, weil alle reden jetzt quasi über ChatGPT und OpenAI. Damit verbunden ist ja so eine Plattformabhängigkeit möglicherweise, also eine Gefahr der Plattformabhängigkeit. Braucht es dann auch starke Alternativen oder wie guckt ihr auf diesen Markt?
Das ist eine sehr gute Frage und wir glauben, dass es eine ganze Menge an Plattformabhängigkeiten gibt. Vielleicht steigen wir da später sowieso noch mal ein bisschen tiefer zu ein heute. Weil ich glaube, heute so in Öffentlichkeit ist viel Diskussion darüber, dass das ist jetzt OpenAI die zentrale Plattform, an der man hängt. Ist es aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt doch viel mehr wieder Google und wieder AWS und wieder Microsoft, weil hinter dem ganzen User Interface steckt halt auch einfach sehr, sehr viel Ressourcen, also einfach Compute-Ressourcen. Also diese Abhängigkeit empfinden wir heute gerade eigentlich als größer als die gegenüber OpenAI, auch wenn das in so deutsche Öffentlichkeit gerade so ein bisschen anders, glaube ich, diskutiert wird. Da geht es ja darum, irgendwie brauchen wir ein deutsches oder europäisches OpenAI und so. Sind wir uns nicht ganz sicher, ob das die richtige Frage ist.
Es war ja auch spannend zu sehen, also jetzt vielleicht nur aufbauen auf dem, was du gerade gesagt hast, dass jetzt ein Mitarbeiter von Microsoft auf irgendeiner Pressekonferenz verkündet hat, dass dass GPT-4 in der nächsten Zeit kommen wird, also gar nicht mehr OpenAI selbst. Das zeigt ja schon so ein bisschen, wer da vielleicht möglicherweise gerade am längeren Hebel sitzt. Ne?
Ja, es ist extrem verwoben, ne? Und sieht man ja auch an solchen Dingen wie einem 10 Milliarden Dollar Commitment von Microsoft in OpenAI hinein. Ne? Und wenn das irgendwie in der gleichen Woche announced wird, wie ein paar tausend Mitarbeiter abbauen, dann zeigt das ja auch, wo irgendwie die Schwerpunkte für so Unternehmen liegen. Aber das wiederum machen die ja auch nicht aus Altruismus oder weil das eben so schön ist, dem geneigten DAX-CEO ein lustiges Spielzeug fürs Wochenende zu geben mit ChatGPT, sondern weil das halt für die schon auch, glaube ich, die Wahrnehmung ist, dass das der nächste Ort ist, wo Wachstum für ihre Cloud-Lösungen herkommt.
Und jetzt, weil wir gerade über Microsoft reden, viele nennen das ja jetzt auch so Microsofts oder sehen das als Angriff Microsofts auf Google. Ist das der Kampf, den ihr auch seht an der Stelle? Also kannst du dem was abgewinnen?
Ich finde auch das eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Die ist aber völlig unabhängig von dieser Infrastruktur-Fragestellung. Ne? Das, wonach du da ja gerade fragst, ist, und irgendwie habe ich so das Gefühl, die ganze Welt sehnt sich so ein bisschen danach, dass es endlich mal irgendwas gibt, was ernsthaft Google als Search Engine in Frage stellt. Ne? Weil,
als Monopolisten zumindest, ne?
Genau, ja. Genau, also als die dominierende Search Engine da in Frage stellt. Und weil es, glaube ich, so lange Zeit nichts gab, was danach klang, dass es das überhaupt sein könnte, sind da jetzt schon, glaube ich, eine Menge Leute reingehüpft. Und was wir so gehört haben von vielleicht ist das auch mittlerweile öffentliches Wissen, aber haben die da irgendwie in Google, als das ganze ChatGPT-Thema hochkam, so ein Code Red ausgerufen und haben schon wirklich irgendwie, sehen das schon als ernsthafte Bedrohung. Und das ist ja auch total gut, weil irgendwie ein Monopolist, der nie angegriffen wird, der ist auch lahm.
Bin ich total bei dir. Ne? Viele sagen jetzt auch, Google kann gar nicht reagieren, weil sie dann quasi das Search Engine Revenue bedeutet ja quasi auch, dass die ganzen Anzeigen, die dann eben die AdWords, die da platziert werden, wenn du das überspringst, fällt halt ein Großteil des Revenue Streams möglicherweise in sich zusammen. Ne? Deswegen sind die vielleicht auch fast sogar bewegungsunfähig an der Stelle. Ne?
Also ich glaube, die sind schon auch sehr, sehr fähig an vielen Stellen. Es gibt eine Menge sehr gute Leute, die beschreiben, warum DeepMind, was so der Forschungsteil ja von Google ist, nicht ChatGPT veröffentlicht hat, was sie technisch bestimmt gekonnt hätten. Also ich glaube nicht, dass die bewegungsunfähig sind, aber nur, es gibt ja immer wieder dieses Phänomen, dass man so ein bisschen eingesperrt ist in seinen eigenen Erfolg und dann jemand anderer kommt mit einer Lösung, die so anders aussieht, dass man gar nicht so leicht hat, dagegen zu reagieren. Aber das ist, glaube ich, heute alles eine Möglichkeit. aber wirklich keine Gewissheit, dass das passiert.
Und wie guckt ihr jetzt da drauf? Also wie könnt ihr jetzt, also mal als VC, du hast vorhin gesagt Deep Tech und irgendwie ihr möchtet Day Zero Investings machen. Wie könnt ihr jetzt auf so eine Technologie drauf gucken und erkennen, ob das, was jetzt euch präsentiert wird, ob das irgendwie in dem Kosmos hier einen Schritt nach vorne bedeutet oder ob das irgendwie auch vielleicht schon 100-mal existiert? Weil, ne, und damit verbunden auch noch dieses Thema Plattformabhängigkeit, finde ich so super spannend, weil ich gar nicht erkennen könnte, ob so ein Jasper zum Beispiel, die ja, glaube ich, weiß nicht, mit 1,5 Milliarden bewertet sind, ob die jetzt eine eigene Technologie haben oder ob die eigentlich nur auf irgendwas aufsetzen und so ein Layer oben drüber sind oder so.
Da sind ja zwei Fragen drin. Ja, die erste Frage ist, wie können wir das erkennen? Wir sind zumindest der Meinung, dass das, wenn man so an der Grenze dessen, was gerade technisch möglich ist, in AI investiert, dann ist das vielleicht skurrilerweise gar nicht der mit am leichtesten zu bewertendste Bereich, wenn man Day Zero Investing macht, aus einem ganz einfachen Grund, weil das im Regelfall nicht Themen sind, wo Jan und Gabriel sagen, super, wir starten das jetzt mal. Und wenn und Jan und Gabriel sagen, wir starten das jetzt mal, dann würde man in deinem und meinem CV hoffentlich sehen können, dass wir die erste oder der letzte Name auf ein paar wichtigen Papern waren in dem Bereich. Ach, spannend. Und wahrscheinlich 6-7 Jahre bei einer relevanten Firma waren in dem Bereich. Mhm. Und, ne, und so hat man, wenn man ganz praktisch, wenn man eben ganz, ganz früh investiert, so wie wir das machen, einen ganz interessanten Datenpunkt von lange bevor die Leute überhaupt angefangen haben, an dem konkreten Unternehmen zu arbeiten. Das ist aber eben nur, wenn man sich darauf konzentriert, in Sachen zu investieren, die ja versuchen, wirklich Neues da zu schaffen. Man kann ja eben an dem Jasper-Beispiel auch sehen, dass man sehr schnell ein sehr großes Unternehmen bauen kann, das ja letztlich die OpenAI API verwendet hat, mhm, und aber eben auch einfach nutzbar gemacht hat, ne? Also einfach ein User Interface baut, und das klingt dann so despektierlich, als ob das so einfach wäre. Das ist auch extrem schwer, mhm, weil das ist ja einfach wieder ein Produkt bauen und ein Produkt bauen, was schnell mal 100 Millionen Euro Revenue macht. Das ist schon sehr schwer. Wir würden auch in sowas investieren, wenn man sieht. Ich glaube, wichtig für solche Arten und von Unternehmen ist halt, dass die zum rechtzeitigen Zeitpunkt beginnen. Die haben das auch zu einem Zeitpunkt begonnen, da waren eben noch nicht 400 Unternehmen gleichzeitig auf dem Feld, die alle das Gleiche jetzt machen. Das ist auch der Grund, wieso wir zumindest glauben, dass das ein Bereich ist, der nicht so nachhaltig verteidigbar ist, auch, mhm, wenn es da jetzt ein paar große Namen gibt, die große Runden geraced haben.
Genau, weil du gerade sagst, ihr würdet investieren. Der Florian Heinemann hatte jetzt gerade bei Philipp Westermeier im Podcast irgendwie so die Analogie gezogen, hatte gesagt, naja, dieser ganze OpenAI-Bereich, also alles, was darauf basiert, ist eigentlich so ein bisschen wie Google damals. Da gab es eine ganze Reihe an Marketing-Tools, so Marketing-Optimierungstools, die Google sich halt genau angeguckt hat und dann nach und nach eigentlich integriert hat in ihr eigenes Angebot. Das heißt, die haben den eigentlich so ein bisschen, weil es eben um Google war halt so die Basis, und er hat dann eigentlich gesagt, OpenAI ist genau das Gleiche, weil sie würden nach und nach funktionierende Modelle eigentlich selbst nachbauen. Deswegen war ich überrascht, dass du gerade gesagt hast, ihr würdet vielleicht da rein investieren. Ist ein bisschen gefährlich, oder?
Ja, also Florian Heinemann ist bestimmt einer der tollsten Investoren in ganz Deutschland, aber an der Stelle würde ich ihm widersprechen. Wir hatten jetzt ein bisschen weniger Sorge davor, dass OpenAI jetzt da diese große neue Plattform wird. Unsere Sorge ist mehr oder geht mehr in folgende Richtung, dass Jasper und 30 andere recht ähnliche Unternehmen ihrerseits sozusagen als die wahre Intelligenz dahinter alle die gleiche API verwenden, heißt für uns mehr, dass man eigentlich wieder zurück zu Start ist und sich überlegen muss, welches Unternehmen hat irgendwie eine große Kundenbasis, mhm, und kann eben auch sehr effizient diese Technologien oder so eine API ihrerseits nutzen. Also ein konkretes Beispiel, vielleicht macht ihr das selber auch, gibt irgendwie tausende Menschen, die oder hunderttausende Menschen, die sowas wie Notion verwenden. Ne? Mhm. Dann hat irgendwie Notion jetzt Notion AI gelauncht, und dann kannst du dir halt in deiner Notion-App letztlich auch über die OpenAI API verwendend effizient was schreiben lassen. Mhm. Aber dann kommt man ja wieder zurück zu dem Punkt, dass der schwere Teil ist, nicht die API zu verwenden. Und ehrlich gesagt, ich habe auch keine Sorge, dass das OpenAI das bessere Notion baut, sondern das Schwierige ist daran, irgendwie ein Notion zu bauen, ne? Irgendwas, mhm, zu bauen, was eben Hunderttausende, Millionen Menschen die ganze Zeit verwenden. Und diese Unternehmen sind, glaube ich, in einer sehr, sehr privilegierten Position, gerade diese neue Plattformtechnologien einzusetzen.
Zeitgleich sind sie aber, glaube ich, auch alle unter Zugzwang, ne? Weil wenn jetzt ein Notion sagen würde, sie würden sich dem Thema AI versperren, dann kommt halt sofort ein Notion-Wettbewerber irgendwie auf den Plan und sagt, naja, wir sind halt jetzt vielleicht nicht ganz so cool wie Notion, haben noch nicht die Userbasis, aber wir haben AI schon drin.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist im Regelfall, glaube ich, schwieriger, die Userbasis aufzubauen, als eine API zu nutzen.
Klingt aber auch so, als würde dann eigentlich nach vorne raus betrachtet AI so eine Commodity eigentlich, ne? Dass man sagt, das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich für jeden irgendwann verfügbar und auch andockbar ist an das eigene System.
Ja, auch da sehr gute Frage. Und wenn wir so begeistert davon reden, vielleicht ist das eine neue Plattform, so wie Cloud für Daten oder Mobile. Da ist das ja genauso passiert. Also wenn ich jetzt, ne, wenn man irgendwie so zurückgeht auf TechCrunch-Artikel aus wie 2010, 12, 13, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz richtig bei Zeit, dann siehst du, dass es halt Leute gibt, die haben VC-Funds gestartet, die nur Mobile machen wollten. Ja? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe eine super Idee, ich wollte jetzt mein Startup pitchen, das macht was in Mobile, dann würdest du sagen, das ist echt total spannend, aber alle Unternehmen machen das jetzt. Also ich glaube, das ist so systemimmanent zu etwas, was irgendwie eine Plattformtechnologie wird, dass es das überall gibt. Das ändert aber, glaube ich, trotzdem nichts daran, dass es immer, wenn es so eine Veränderung gibt, schon auch das den Raum aufmacht für ein paar komplett neue Unternehmen.
Und das heißt aber auch, wenn man es jetzt mal mit der Analogie mit Cloud-Anbietern dann irgendwie vergleicht, also AWS und Azure und so weiter, dann stehen so Unternehmen wie Notion Zukunft vor der Wahl, zu sagen, ich entscheide mich für Anbieter 1, 2, 3 oder 4. Ja, ist das so die Logik? Und dann,
wahrscheinlich, ja.
Und dann sind das quasi so die unterliegenden Modelle. Das ist dann für euch auch der Teil, der noch faszinierender ist? Oder würdest du sagen, es ist eher dieses, wie schnell Unternehmen das implementieren? Weil das hatte Florian Heinemann auch gesagt, er glaubt dran, dass dann die Adaptionsgeschwindigkeit und das eben auch so irgendwie, Notion hat er jetzt nicht als Beispiel genannt, aber dass so Tools eben die AI einfach implementieren in ihre Workflows und in ihr Angebot, dass das eigentlich hinterher die Gewinner sein werden.
Das sind sicher auch die Gewinner, aber wir interessieren uns noch ein bisschen mehr dafür, wen es komplett Neues geben könnte, als einfach festzustellen, dass es den Großen danach noch besser geht. Das ist ja für mich als Day-Zero-Investor zwar eine schöne Feststellung, aber daran kann ich ja nicht mehr investieren.
Aber können wir uns da mal kurz darauf konzentrieren? Was ist denn so das nächste große Ding, was ihr dann seht? Weil ich glaube, bei ChatGPT haben wir alle ungefähr so ein erstes Kribbeln bekommen und haben gemerkt, okay, das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob die Nutzerzahlen wieder nachgelassen haben, ob es da so einen typischen, der Martin Janicki hatte das, glaube ich, oder Peter Specht hat das noch nicht mal erzählt, dass man immer wieder so Adaptionsgeschwindigkeit sieht bei bestimmten Tools, ja, bei so Grafiktools und so weiter, die aber auch relativ schnell nach ein paar Monaten wieder nachlässt, also dass die Kurven auch wieder runtergehen. Sieht man das da eigentlich auch? Weißt du das?
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das veröffentlicht, vielleicht ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so ein bisschen anders ist, weil es ja zwei Arten gibt, das zu verwenden. Das eine ist das User Interface, ne? Und das ist das, was wir als ChatGPT kennen. Und ich würde davon ausgehen, dass während vielleicht irgendwann mal das Wachstum an Leuten, die dieses User Interface verwendet, zurückgehen mag, sicherlich die Menge der Leute, die OpenAI APIs verwenden, um das genau in ihre Produkte zu integrieren, stark steigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was die im Zweifel damit wirklich auslösen wollten.
Nee, bin ich bei dir. Ja, aber dann trotzdem nochmal zu diesem Thema Next Big Thing. Also was seht ihr da jetzt? Also und vor allem, wie findet man das? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile, ihr seid ja jetzt schon lange dabei, ihr habt wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ne? Kommt das über das Netzwerk oder ist das dann euer Research?
Ich halte es immer für sehr, sehr gefährlich, wenn man extrem früh investiert, dass man glaubt, dass man als VC Research macht und dann das impliziert, dass man wüsste, dass man weiß, wonach man sucht. Ja, das, wenn ich das genau wüsste, dann könnte ich die Unternehmen ja gleich selber starten.
Aha, spannend.
Und in Ermangelung der Fähigkeit, das zu tun, sind wir eher so, dass wir uns immer wieder begeistern lassen, neue Menschen oder Menschen zu treffen, die fähig sind, was völlig Neues zu machen, das wir vorher nicht so richtig gedacht haben. Aber eben mit einem starken Hintergrund eben in dieser Computational-Welt. Aber konkret zu deiner Frage, was ist so das große Ding, was kann da passieren in Generative AI? Wenn wir darüber nachdenken, halten wir es irgendwie für sinnvoll, eben statt immer nur so anekdotisch über ein, zwei große Unternehmen zu reden, die jetzt viel Geld geraced haben, das vielleicht mal so ein bisschen so zu zerlegen. Und wenn man das so zerlegt in seine Komponenten, dann kommt man, glaube ich, auf vier Core Layer, ja, also so Schichten, in die es halt in dieser Welt gerade gibt und entlang derer es Unternehmen gibt und neue Unternehmen geben kann oder bestehende Unternehmen geben kann. Und darüber denken wir eher nach, so wo passt das da rein? Ja, vielleicht macht das auch Spaß, mal so ein bisschen durch diese Schichten durchzugehen.
Total, ja, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Schichten das sind, ich hätte keine Ahnung. Ja, deswegen, also total gerne.
Die vier, und dann können wir gleich in alle von denen ein bisschen tiefer eintauchen, aber die vier sind eben die Applikationsebene. Ne? Das ist das, was wir jetzt alle kennen und über was wir wahrscheinlich in jedem dieser Gespräche am Anfang erstmal reden, sowas wie ChatGPT, aber eben auch sowas wie DALI. Dann gibt es diese ganze Model-Ebene, also das ist der Ort, wo, wenn man es, glaube ich, einfach sagt, das ist der Ort, wo die wirkliche Intelligenz liegt, ja, also das zugrunde liegende Foundation-Model oder Fine-Tuned-Model, gegen das so eine Applikation feuert. Dann gibt es eine dritte Ebene, die Tooling ist, ja, das ist so wie bei jedem guten Gold Rush, kann man auch irgendwie viel Geld damit verdienen, indem man Schaufeln und Picks verkauft. Und das vierte, was dem so ein bisschen zugrunde liegt, ist diese Infrastrukturebene, also die Cloud-Plattform Anbieter und an der Stelle tatsächlich habe ich eben auch noch Hardware, also sowas wie Nvidia und Co. Und in all diesen Vieren gibt es spannendere und weniger spannendere Dinge für uns.
Auch für euch, weil Hardware ist nicht euer Thema, oder doch?
Core-Hardware wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch in Hardware spannende neue Unternehmen. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht in AI-Chips investieren, aber auch da gibt es irgendwie tolle neue und neuere Unternehmen in Europa. Es gibt in UK eine Company, die heißt Graphcore, die so sehr fokussierte AI-Chips, wenn man es irgendwie simplifiziert ausdrückt, herstellt. Also es gibt entlang aller dieser Ebenen plötzlich neue, spannende Unternehmen.
Und jetzt nur mal für die, also du hast jetzt gerade gesagt, Nvidia ist zum Beispiel so in dem Infrastrukturbereich. Bei den Applications wäre es halt eben ChatGPT oder Jaspers oder DALI. Models, das wäre jetzt OpenAI oder wo würden die sich verorten?
Genau, also diese Model-Ebene, das ist für die allermeisten Fälle, über die wir jetzt hier gerade reden, das, worauf eben ChatGPT sitzt, also ChatGPT, GPT-3. Aber von den ganzen großen Anbietern gibt es halt auch eigene große Models. Es gibt sowas, das heißt Google Palm, ist noch ein bisschen größer. Um da ein Gefühl dafür zu bekommen, so GPT-3 einmal zu trainieren mit seinen 175 Billion Parameters, sagt man, hat irgendwas in der Region zwischen 12 und 15 Millionen Dollar gekostet für einen Model Run. Und Google Palm, was ein noch größeres, also noch mehr Parameter Language Model ist, soll angeblich in der Region 25, 30 Millionen Dollar kosten für einen einzigen Model Run, wenn man das auf einer regulären Cloud macht. Das gibt einem ja schon so ein Gefühl dafür, dass das nun jetzt vielleicht nicht der Bereich ist, in dem Jan und Gabriel morgen ihre Company starten könnten, weil dann brauche ich irgendwie eine 50 Millionen Euro Seed-Runde.
Aber hilf mir mal ganz kurz, für dich ist es vielleicht klar, aber was kriege ich denn für 25 Millionen Dollar dann? Was ist ein Model Run? Was habe ich dann in dem Moment in der Hand?
Was ich am Ende ist das Output oder der Output ist, dass ich ein Modell trainiert habe entlang von eben möglichst vielen Parametern, dass es mir nach vielleicht ein bisschen Feintuning erlaubt, das auszuspucken, was wir erleben, wenn wir ChatGPT verwenden. Ne? Am Ende des Tages ist das ein System, das ein Wort oder mehrere Worte vorhersagt. Und doof vereinfacht gesprochen, je mehr ich da oben in den Trichter reinwerfe, desto schlauer wird's unten. Das stimmt nicht in alle Unendlichkeit, aber richtungsweise stimmt das. Nur je mehr ich oben in den Trichter reinwerfe, desto mehr kostet das gerade auch. Und an der Stelle, weil du ja am Anfang recht viel über Plattformen geredet hast, das ist halt prohibitiv teuer gerade. Es gibt sehr, sehr wenige Leute, die das selber machen können. Es gibt ein paar Leute, die auf dem Applikationslayer hergegangen sind und gesagt haben, nö, ich trainiere mein eigenes Modell, also sowas wie Midjourney, was viele vielleicht so für so Bildgenerierung mal verwendet haben. Die haben das tatsächlich selber gemacht, um so ein proprietäres Foundation Model gebaut, auch ein bisschen effizienter, was man so hört. Aber da muss man richtig investieren, um das um das machen zu können.
Wir haben ja für den Vergleich mit den Cloud-Software-Anbietern gesprochen oder Hostern gezogen. Wie ist das jetzt hier? Also man sieht ja irgendwie, dass ein Meta und ein jetzt eben OpenAI oder Google und so weiter, die forschen alle an diesen Modellen. Werden diese Modelle sich hinterher so signifikant unterscheiden? Ist das quasi, ist das die Wette, dass man halt sagt, der eine hat ein schnelleres, besseres, schlaueres Modell oder ist es eher die Spezialisierung hinterher in bestimmten Bereichen?
Also ich kann es nicht wirklich beantworten, wie sehr die sich, die unterscheiden sich in ihrer Performance. Mhm. Und jedes Mal, wenn einer kurzen Moment schneller ist, ist der nächste einen Moment schneller ein Vierteljahr später oder zwei Monate später. Aha. Also die Rate da ist extrem.
Aha.
Ich bin jetzt nicht so ein Autosport-Fan, aber für mich fühlt sich das so ein bisschen an, so wie so Formel-1-Rennen. Ne? Okay. Das ist jetzt auch nichts, wo man so als Privatmann Aha. mal kurz mithalten könnte. Extrem kapitalintensiv und nur sehr wenige Teams kommen da irgendwie weiter. Mhm. Aber die unterscheiden sich sicherlich schon oder häufiger dann in der Anwendung dahin, dass du sagst, wenn ich sowas konkret verwenden will, dann muss ich es feintunen. Mhm. Und das Feintunen, das findet dann schon in einem speziellen Anwendungskontext statt. Also es gibt ja relativ viele Leute, die auch sehr begeistert sind davon, dass man auf GitHub mit GitHub Copilot automatisiert Code generieren kann. Mhm. Das ist auch trainiert worden auf der Basis von einem OpenAI-Model. Mhm. Aber einem bisschen anderen, das heißt OpenAI Codex. Und das ist aber dann speziell getuned auf diesen speziellen Use Case. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Wenn ich möchte, dass mein Output Software-Code ist, dann muss ich da ein bisschen, also werde ich anders das Modell trainieren oder tunen, als wenn ich möchte, dass das eine gute Einleitung für deinen nächsten Podcast schreibt.
Ja, spannend. Nur ist natürlich die Frage, wie viele verschiedene Modelle wird es dann geben, ne? Weil es natürlich jetzt mit GitHub und so hast du ja natürlich jetzt schon, oder auch mit Midjourney hast du Spezialanwendungen genannt, die ja alle für sich hinterher total spannende Märkte und Möglichkeiten eröffnen, ne?
Also mein Verständnis und hoffentlich gibt es danach nicht böse Hörerkommentare, aber mein Verständnis von dem, was wir heute sehen und mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, ist, dass du dass die Differenzierung nicht oder im Regelfall nicht auf diesem Foundation-Model-Ebene passiert, sondern sehr, sehr stark auf dieser Tuning-Ebene.
Verstehe.
Und diese Model-Tuning-Ebene, die ist halt häufiger domain-spezifisch. Also die Differenzierung ist dann, und dann ist man zurück bei der Diskussion, die wir eingangs hatten.
Ja.
Notion hat im Zweifelsfall für seine Notion AI mehrere Sachen sehr speziell trainiert. Die können ja ein paar Sachen machen, die du auf ChatGPT nicht machen kannst. Die können nämlich zum Beispiel, ich bin da nicht dabei und ich kann das nur technisch erahnen von außen, aber die können halt ein Prompt an so ein Model schicken, das schon reflektiert, was du sonst so schreibst und wie du sonst so schreibst. Das ist natürlich schon eine andere Startbasis, als wenn ich eine Maschine einmalig was frage und die den Kontext nicht versteht. Mhm. Also kann ich vielleicht viel präziser tunen, wenn ich den Kontext, kann ich ein Modell tunen, wenn ich eben den Kontext gut verstehe. Und so fängst du halt dann an, eben in speziellen vertikalen Lösungen bessere Anwendungen zu bekommen. Und das ist dann schon differenziert. Mhm. Da kann man dann schon was bauen, wo man sagt, vielleicht nicht so wichtig, welches zugrunde liegende Model ich verwende, aber das Tuning, das ich selbst gemacht habe, das ist mein proprietäres Wissen.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, Infrastruktur ist ein Layer quasi, Applikationen, Modelle oder Models. Du hast bei Tooling, hast du gesagt, das ist im Prinzip so, hast du verglichen mit den Schaufeln, die man so im Gold Rush dann irgendwie eigentlich, das hören ja Investoren eigentlich am liebsten, ne? Dass man irgendwie so der Schaufelanbieter ist. Ist das der spannendste Bereich aus VC-Sicht?
Nee, glaube ich wirklich nicht. Und also mein Gefühl ist, das ist der noch wirklich von allen noch am allerwenigsten verstanden. Ne?
Ah, okay.
Also zumindest für uns gilt das mit Sicherheit. Wir haben ein paar Sachen da gemacht. Du kannst dir dann so Dinge anschauen wie machen Models das, was du möchtest, dass sie machen, ja, oder fangen die an, laienhaft gesagt, so ein bisschen ihr Eigenleben zu entwickeln. Wir sind investiert in einer Company in Zürich, die heißt Lakera, die machen sowas, das heißt AI Safety, ja, weil du halt wahrscheinlich, wenn du anfängst, diese Dinge anzuwenden in einem Kontext, wo du sagst, okay, da entscheidet eine Maschine über, ist das Krebs, ja oder nein, mhm. und schlägt vielleicht eine Behandlung vor, dann möchtest du ja schon auch testen, ob das Model das irgendwie als robuste Entscheidung oder robusten Vorschlag irgendwie richtig macht. Das fassen wir alles in diesen Tooling-Layer hinein. Und ein paar von den Sachen, so wie dieses Lakera-Beispiel, was ich gerade gab, das ist, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Aber wenn man ehrlich ist, ist das an so vielen Stellen, glaube ich, so neu, dass so die richtig großen Companies, die auch in dieser Cloud-Welt entstanden sind, um Cloud managen zu können und Daten in Cloud managen zu können, da gibt es ja viele riesige Firmen, die oft so der Person auf der Straße nichts sagen, aber vielleicht somit die spannendsten Firmen sind die in dieser Cloud-Welt je entstanden sind, sowas mhm. wie Datadog. Mhm. Also ich weiß es zumindest noch nicht, was es da geben wird. Und da gibt es, glaube ich, einfach auch noch nicht so viele Unternehmen, weil es in Wirklichkeit, glaube ich, auch noch nicht so viele Anwender gibt.
Mhm. Aber das ist ja vielleicht eine super Brücke. Gabriel, es war ja fast klar, dass wir heute nicht irgendwie alles schaffen. Wir haben jetzt, glaube ich, so den Fuß mal reingehalten ins Wasser, ne, und haben irgendwie gesehen, ich bin da auch ganz neidisch, was deinen Beruf angeht, weil das ist ja wirklich eine extrem spannende Welt. Und man merkt ja, ihr seid ja jetzt ganz, ganz, ganz vorne dran. Und das geht ja jetzt gerade so richtig los, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Für euch vielleicht schon viel, viel länger. Aber jetzt hast du gerade angefangen, Unternehmen zu nennen. Vielleicht machen wir einfach eine Folgesendung nochmal dann demnächst, wo wir einfach vielleicht nochmal so auf konkrete Use Cases eingehen, wie du jetzt gerade das Beispiel Lakera hießen sie, ne? Hast du gesagt?
Lakera,
entschuldige. Also ich finde das ja alleine Gesundheitsmarkt, das ist ja so, so spannend, was da an Potenzial liegt für AI, dass wir vielleicht einfach eine Folgesendung machen und uns darauf mal konzentrieren.
Ja, sehr gerne. Klingt spannend. Ja,
super. Dann ja, lass uns dafür verabreden. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich weiß gar nicht, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, nur angefangen. Wahrscheinlich gibt es noch 1000 Dinge, die du loswerden willst. Aber jetzt mal für den Bereich, den wir gerade gecovert haben, würdest du sagen, da fehlt noch was Wichtiges?
Ja, wir haben ein bisschen über dieses Infrastrukturthema geredet. Und wenn man einen halben Satz noch dranhängen kann, ne, ja. Wir kriegen ja immer die Frage, wer ist da der Gewinner? Ne? Und, mhm. und wenn man ehrlich ist, ist die einzige wirkliche, echte Antwort, die man jetzt gerade geben kann. Das mag sich ändern in Zukunft. Aber das Einzige, was man, glaube ich, faktisch gerade beweisen kann, wer wirklich gerade gewinnt, ist Microsoft Azure, Google GCP und Amazon AWS. Weil du halt einfach siehst, dass egal wer, egal was da gerade testet, wenn du halt immer einmal bei denen vorbeigehen musst und die ersten 100, 200, 400 Millionen Euro Cloud-Spend hast, dann ist das für diejenigen, die das anbieten, bestimmt ein ganz guter Moment. Ne? Es gibt so eine Annahme, die sagt, dass so 10-20% aller Revenues, die gerade in diesem ganzen Generative AI-Bereich existieren, direkt eigentlich zu den Cloud-Providern gehen. Das klingt ja wie so eine Steuer, die wir da abgeben müssen. Also, ich finde das ganz interessant, weil man irgendwie denkt, ja, das ist alles neu. Und am Ende des Tages ist es auch alles neu. Aber für den Moment zementieren wir da gerade wieder die Position von den großen Cloud-Providern.
Würdest du denken, das war auch der Hintergrund für den OpenAI-Microsoft-Deal?
Mit Sicherheit. Ich glaube, so ganz öffentlich ist das nicht, wie das strukturiert ist. Aber mein Verständnis, was es so heißt, ist, dass das ein Investment ist, aber das ist kein klassisches Investment, sondern im Gegenzug verwendet OpenAI genau diesen Betrag, um ihn wieder auf Microsoft Compute auszugeben. Hm. Also ne, das ist, ich gebe Jan 100 Euro, damit er 100 Euro bei mir ausgibt das nächste Jahr. Ja, also es ist halt ein guter Weg, um sowas wie OpenAI stark, stark an sich zu binden. Und Google macht ganz genau das Gleiche. Es gibt ein, zwei andere Unternehmen, wo Google so einen OpenAI-ähnlichen Deal gerade gemacht hat. Also ja, das ist das, was dahinter steckt, ganz klar.
Weil ja auch dieses Prompting, diese Abfragen bei ChatGPT und so weiter einfach extrem teuer sind. Ne? Also in der Summe jetzt, gerade weil sie halt so viele Nutzer haben. Ne?
Genau, das Spannende ist, glaube ich, aber eben, dass es nicht teuer ist, weil sie so viele Nutzer haben, sondern es ist spannend, dass eine einzelne Frage so viel mehr kostet. Mhm. Also wenn man rechnet, was ist cost to serve one query auf Google heute, ist das ein schmaler Teil von dem, was das kosten würde, wenn Bing tatsächlich voll oder zu einem großen Teil GPT irgendwie im Hintergrund dafür anzapfen würde. Mhm. Also das ökonomische Modell von einer Search Engine wäre irgendwie ganz anders. Mhm. Also es kostet richtig Geld, genau. Und irgendwo müssen ja diese 10-20% allen Umsatzes landet bei den großen Dreien, muss ja irgendwo herkommen, ne?
Und weil wir jetzt so viel über Search gesprochen haben, dann trotzdem mal die Frage an dich als Early-Stage-Investor. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine neue Idee für Search, KI-basiert, ist das ein Thema, was ihr euch angucken würdet? Oder würdest du sagen, nee, der Zug ist sowieso abgefahren, das machen die Großen unter sich aus?
Wir würden uns von spannenden Leuten immer alles anschauen. Cool. Und ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, ist, dass man eben auch zuhört, wenn jemand mit was um die Ecke kommt, was initial vielleicht ein bisschen verrückt klingt.
Mhm. Total gut.
Also ja. Ja.
Aha, cool. Du, dann, wie gesagt, wir vertagen uns mit ein paar Beispielen, würde ich sagen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz noch dich fragen zum Thema, weil wir eben über Prompts gesprochen haben. Dieses Thema Prompt Engineering, ist das für dich ein, weil das, man hört es immer wieder, das könnte jetzt so ein neuer Zukunftsberuf werden. So ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, Programmieren oder SEO oder wie auch immer. Also irgendwie so eine Spezialdisziplin. Siehst du das auch so?
Also für den Moment habe ich noch nicht überlegt, meinen Job aufzugeben und mich als Prompt Engineer auf irgendwelchen dieser jetzt existierenden Marktplätze anzubieten. Aber glauben wir ehrlich gesagt nicht so, dass das so lange bleibt. Mhm. Was wir eher glauben, was passiert ist, wenn du Notion AI verwendest und die feuern gegen irgendein Tool im Hintergrund, das für dich Text generiert, dann machen die auch Prompt Engineering. Die machen das nur in Software. Mhm. Und am Ende wird, glaube ich, der spannendere Teil nicht sein, dass ein paar Menschen gute Prompts generieren, damit du ein möglichst schönes Bild entstehen lässt, sondern Prompt Engineering wird einfach ein Teil von einem Software-Developer-Job, während ich diese Systeme einbinde. Und dann ist das vielleicht doch nicht mehr der Job, den ich machen sollte, statt ein VC zu sein.
Du hast ja eh einen coolen Job gefunden, Gabriel. Also daher muss man sich eh keine Gedanken machen, dass du dich umschaust. Aber super spannend, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, bis hierher, ja, wir vertagen uns auf, weiß nicht, in 1, 2, 3 Wochen und tauchen dann nochmal ein in konkrete Fälle, vielleicht auch mit konkreten Startups dann, ja?
Perfekt.
Super. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ne? Und du bist wahrscheinlich für jeden, der sprechen möchte, auf LinkedIn erreichbar.
LinkedIn oder bei uns auch E-Mail, alles öffentlich, gabriel@fly.vc. Immer direkt E-Mail schreiben, das ist eigentlich das Allerbeste.
Super. Du, ganz lieben Dank, dass du dein Wissen geteilt hast und ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
Dankeschön.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war sie also, die erste Folge zum Thema AI mit Gabriel Matuschka von FlyVC. Ich fand's mega spannend, habe unglaublich viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Ich vermute mal, die nächste Folge kommt so in 2 bis 3 Wochen raus. Da ist natürlich noch unglaublich viel Potenzial für weitere großartige Folgen und wir werden so nach und nach, ich habe es ja vorhin gesagt, tiefer reingehen in die einzelnen Bereiche. Von daher super spannend. Danke nochmal an Gabriel für die tolle Vorbereitung und für die tollen Erklärungen, auch für die Geduld bei meinen Fragen. Ja, mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.